Willkommen bei History Lost in Time. Geschichte von einem Interessierten für Interessierte.
Und willkommen zur Geschichte des Rundfunks in Deutschland. Heute geht es um das Radio im Dritten Reich vor Kriegsbeginn mit Fokus aufs Inland. Ja, sehr viele Einschränkungen, aber bei der Materialmenge ist das nicht anders zu machen. Diese Episode schließt an die Geschichte des Radios in der Weimarer Republik an. Es sind bereits 3 weitere Episoden geplant. Radio im Dritten Reich vor dem Krieg mit Fokus auf dem Ausland, sowie 2 Episoden über das Radio während der Kriegszeit, zunächst mit Fokus aufs Inland, dann aufs Ausland.
Zur Begründung der Themenwahl.
Hier gilt das Gleiche wie bei der Weimarer Radiogeschichte. Persönliches Interesse am Thema und vielleicht auch ein kleiner Einblick in die Geschichte von Massenmedien in autokratischen und totalitären Systemen.
Politische Hintergründe und Interpretationen.
In dieser Episode werden wir sehen, wie sich der Rundfunk im Dritten Reich einerseits drastisch gewandelt hat, aber auch was gleich geblieben ist. Da Demokratie global gerade auf dem Rückzug ist, kann das Wissen aus dieser Episode manchem eventuell helfen zu erkennen, wo autokratische Tendenzen die Demokratie bedrohen, beziehungsweise wo es bereits zu spät ist.
Die Quellen.
Ich habe für diese Episode 4 Quellen. Radio unterm Hakenkreuz von 1933 bis 1945, die Geschichte des Rundfunks in Deutschland, Herausgeber Hans Sarkowitsch, Produktion Hessischer Rundfunk 2004. Diese CD-Sammlung des Hessischen Rundfunks gibt einen sehr interessanten, breiten Überblick und versorgt den Hörer zudem mit vielen Originalmitschnitten aus der Zeit. Zuhören und gehört werden 1. Radio im Nationalsozialismus, zwischen Lenkung und Ablenkung, herausgegeben von Inge Marsolek und Adelheid von Saldern, Verlag Edition Discord, Tübingen, 1998. Dieses Buch wirft einen eher ungewöhnlichen Blick auf die Rundfunkgeschichte und hebt Themen hervor, die ansonsten eher wenig betrachtet werden. Rundfunk in Deutschland, herausgegeben von Hans Bausch, Band 5, Hans-Jörg Bessler, Hörer- und Zuschauerforschung, Deutscher Taschenbuchverlag, München 1980. Und Rundfunk in Deutschland, herausgegeben von Hans Bausch, Band 2, Ansgar Diller, Rundfunkpolitik im Dritten Reich, Deutscher Taschenbuchverlag, München 1980. Diese beiden Bücher kann man durchaus als Standardwerke zur Rundfunkgeschichte in Deutschland bezeichnen. Sie informieren umfassend über die Rundfunkpolitik und geben einen guten und ausführlichen Einblick ins Thema. Legen wir los! Als Adolf Hitler am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt wurde, war der Rundfunk in Deutschland bereits angeschlagen und nicht mehr politisch neutral. Die Regierung unter Franz von Papen hatte den Rundfunk zum Sprachrohr der Regierung umgewandelt. Der neue Reichsinnenminister Frick, der anfangs für den Rundfunk verantwortlich war, konnte also direkt auf das Medium zugreifen. Auf Basis vorbereiteter Pläne konnte eine spontan wirkende Übertragung vom Fackelzug durch Berlin nach Hitlers Ernennung live übertragen werden. Diese machte enormen Eindruck auf die Zuhörer. Anstelle der sonst düsteren Übertragungen der Reichskanzler, die immer wieder neue Notverordnungen verkündeten, verfolgten sie ein inspirierendes Ereignis mit, das Aufbruchsstimmung verbreitete. Die erste Rede Adolf Hitlers im Rundfunk folgte dann bereits am 1. Februar 1933 in den Abendstunden. Dies waren starke Auftakte der NS-Regierung im Rundfunk. Bis zu den nächsten Wahlen Anfang März 1933 befand sich der Rundfunk jedoch etwas in der Schwebe. Die meisten Mitarbeiter im Rundfunk warteten erstmal ab, auch Kommunisten, Sozialdemokraten und Juden. Schon im Februar 1933 wurde jedoch die Presse- und Meinungsfreiheit eingeschränkt. Zahlreiche kommunistische und sozialdemokratische Zeitungen wurden verboten. Hans Bredow, der Rundfunkkommissar, der den Rundfunk in der Weimarer Ära aufgebaut hatte, trat daher am 15. Februar zurück. Nach den Wahlen, die die Allianz aus NSDAP und DNVP mit knapper absoluter Mehrheit gewann, wurde das Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda gegründet. Ihr Chef Josef Goebbels übernahm von Innenminister Frick die Kontrolle über den Rundfunk. Später sicherte er sich über die Reichskulturkammer die Hoheit über das gesamte Kulturwesen in Deutschland, neben dem Rundfunk also auch Musik, Film und weitere Bereiche. Goebbels säuberte den Rundfunk von allen Personen, die er loswerden wollte und die irgendwie suspekt wirkten. Diese Säuberung umfasste alle Sender und alle angeschlossenen Gesellschaften. Speziell Kommunisten, Sozialdemokraten und Juden wurden entlassen, aber auch Personen außerhalb dieser Kreise. Es gab Verhöre, Fragebögen, Druck, Versetzungen, auch Entlassungen und Wiedereinstellungen bei geringerem Gehalt, Beschlagnahmungen aller Art und noch mehr. Dies betraf alle Ebenen des Rundfunks, auch die Verwaltung und die Technik. Genaue Zahlen sind schwer zu ermitteln, aber es sind wohl bis zu 40% aller Personen ausgetauscht worden. Von den Intendanten der Sender mussten alle bis auf einen ihren Posten räumen. Um ihren Posten zu sichern, traten einige Rundfunkmitarbeiter nach der Nazi-Machtübernahme der NSDAP bei. Goebbels wollte den Rundfunk und alle Aspekte komplett kontrollieren. Das gelang ihm jedoch nie vollständig. Während im NS-Staat zwar das Führerprinzip proklamiert wurde, war das System Hitler jedoch eins, welches unterschiedlichen Gruppen die gleichen Aufgaben erteilte und einen wilden Konkurrenzkampf mit Reibungsverlusten auslöste. Um den Rundfunk kämpften neben dem Propagandaministerium auch das Auswärtige Amt, die NSDAP als Ganze sowie einzelne Gruppierungen und Gauleiter zusätzlich einzeln sowie die Wehrmacht. Gerade alte Parteigenossen erwarteten nach der Machtübernahme mit Posten und Einfluss belohnt zu werden. Im Rundfunk war dies jedoch schwer, da spezielles Wissen und besondere Fähigkeiten notwendig waren. Parteigenossen, die sich zum Beispiel als künftige Radiosprecher sahen, erwiesen sich als vollkommen ungeeignet, und in anderen Rundfunkbereichen war dies nicht viel anders. Der Rundfunk wurde daher besonders von Denunzierungen geplagt, in der Hoffnung, dadurch Posten frei zu bekommen, letztlich jedoch ohne große Wirkung. Parallel zum Personalaustausch wurden auch die föderalen Strukturen des Rundfunks zerschlagen und stattdessen eine zentralisierte Organisation aufgebaut. Die regionalen Sender wurden Reichssender, die regionalen Rundfunkgesellschaften wurden Filialen der Reichsrundfunkgesellschaft RRG und die Autonomie der Sender verschwand fast vollständig. Bis Mitte 1934 war diese Zentralisierung zum Großteil abgeschlossen. Goebbels ernannte Eugen Hadamowski zum Reichssendeleiter. Dieser führte Goebbels Weisungen für den Rundfunk aus und machte den Senderintendanten klar, dass sie sich künftig als Befehlsempfänger zu betrachten hätten. Goebbels setzte sich nur selten mit den Intendanten direkt zusammen. Von Hitler hatte er freie Hand bekommen und baute den Rundfunk nun nach seinen Vorstellungen um. Die Verantwortlichen des Weimarer Rundfunks wurden inhaftiert und in Konzentrationslager gesteckt. Ihnen wurde Korruption vorgeworfen. In großen Prozessen sollten sie und der Systemfunk, wie das Radio der Weimarer Zeit genannt wurde, diskreditiert werden. Die Vorwürfe waren jedoch derart haltlos, dass die noch nicht vollständig radikalisierten Gerichte 49 von 53 Angeklagten freisprechen mussten und den verbliebenen 4 nur sehr milde Strafen geben konnten. Diese Schlappe wurde Reichssendeleiter Hadamowski zugeschrieben. Propagandaminister Goebbels untersagte danach weitere Attacken gegen den Weimarer Rundfunk und dessen Verantwortliche. Zudem erhielten die Angeklagten wieder ihre vollen Ruhestandsbezüge. In Mein Kampf hatte Hitler für die Propaganda folgenden Grundsatz aufgestellt, der im Rundfunk Politik Buch Band 2 auf Seite 16 genannt wird. Das gesprochene Wort, so Hitler, sei für die Zwecke der Propaganda wirksamer als das geschriebene. Die Propaganda habe sich auf wenig zu beschränken, dieses Wenige aber in einfachen Begriffen für die Massen ständig zu wiederholen. Goebbels griff das auf und machte in einer Rede vor den Intendanten im März 1933 deutlich, was er vom Rundfunk in Zukunft erwartete. Folgendes Zitat aus dieser Rede aus dem gleichen Buch auf den Seiten 144 fortfolgende. Das Volk hat ein Anrecht auf den Rundfunk. Es hat ein Anrecht darauf zu erfahren, wie es in Deutschland zugeht, was die Regierung tut, was die Minister, wie der geistige Querschnitt des Zeitalters ist, was in der Wirtschaft passiert, was im öffentlichen Leben. Der Rundfunk ist nicht dazu da, geistige Experimente auszuführen. Er ist auch nicht dazu da, dem Volke die Entwicklung selbst zu zeigen, sondern das Volk will Resultate sehen. Ich halte den Rundfunk für das Allermodernste und für das allerwichtigste Massenbeeinflussungsinstrument, das es überhaupt gibt. Ich bin der Meinung, dass der Rundfunk überhaupt das Volk an allen öffentlichen Angelegenheiten teilnehmen lassen muss. Dass es im Volksdasein überhaupt keinen großen Vorgang mehr geben wird, der sich auf 200 bis 300 Menschen begrenzt, sondern dass daran eben das Volk in seiner Gesamtheit teilnimmt. Der Rundfunk muss der Regierung die fehlenden 48% zusammentrommeln. Und haben wir sie dann, muss der Rundfunk die 100% halten, muss sie verteidigen, muss sie so innerlich durchtränken mit den geistigen Inhalten unserer Zeit, dass niemand mehr ausbrechen kann. Nur nicht langweilig werden, nur keine Öde, nur nicht die Gesinnung auf den Präsentierteller legen, nur nicht glauben, man könne sich im Dienste der nationalen Regierung am besten betätigen, wenn man Abend für Abend schmetternde Märsche ertönen lässt. Wir huldigen nicht billigem Patriotismus. Sie haben auch nicht die Aufgabe, Menschen, die an sich national sind, nun zu erwärmen, sondern Menschen, die noch nicht national sind, zu gewinnen. In den Folgejahren legte Goebbels immer wieder Wert darauf, dass die Propaganda geschickt und elegant zu erfolgen habe und der Rundfunk vor allem unterhaltend und entspannend wirken müsste. Gerade 1933 gelang dies noch nicht. Es wurde viel direkte Propaganda gebracht. Der Anteil unterhaltender Sendungen im Rundfunk nahm ab. Der Unmut der Bevölkerung stieg. Zum Jahreswechsel 33/34 gab es dann ein Umsteuern. Es lief wieder mehr Unterhaltung, vor allem Musik. Die Propaganda wurde indirekter und in die Unterhaltung hineingewoben. 1936 sagte Goebbels Folgendes, zitiert aus dem Zuhören und Gehörtwerden Buch, Seite 102. Das Programm des Rundfunks muss so gestaltet werden, dass es den verwöhnteren Geschmack noch interessiert und dem Anspruchslosen noch gefällig und verständlich erscheint. Er soll in einer klugen und psychologisch geschickten Mischung Belehrung, Anregung, Entspannung und Unterhaltung bieten. Dabei soll besonderer Bedacht gerade auf Unterhaltung und Entspannung gelegt werden. Zudem legte er Wert darauf, auch skeptische und zurückhaltende Deutsche anzusprechen, nicht nur überzeugte Nationalsozialisten. Reichssendeleiter Hadamowski legte viel Wert auf Selbstdarstellung und drückte sich meistens drastischer als Goebbels aus. Im Zuhören und Gehörtwerden Buch befinden sich mehrere Zitate, die klarmachen, was er dachte und was er vom Rundfunk erwartete. Auf Seite 100 befindet sich dieses Zitat von 1934, welches die neue Marschrichtung Richtung Unterhaltung und indirekter Propaganda unterstreicht. Kein verständiger Kenner kann daran zweifeln, dass die Grundlage des Rundfunks das leichte Unterhaltungsprogramm ist. Musik muss den Hörer entspannen und erst einmal einen Lautsprecher heranholen. Wollen wir unseren Rundfunk nicht durch verkehrte reaktionäre Tendenzen zugrunde richten und unsere Hörer zum regelmäßigen Auslandsempfang erziehen, dann muss das gesamte Programm auf Grundlage der leichten Musik und der aktuellen Nachrichten aufbauen. Auf Seite 50 ist ein Zitat von 1935, in welchem Hadamowski klarmacht, wie er das Rundfunkpersonal selbst sieht. Wir Rundfunkleute sind Marschierer. Wir fühlen uns als die SA der Propaganda. Wir machen die Straßen frei und gehen bis in die letzten Häuser, damit der gewaltige Strom der politischen und kulturellen Ideen des Nationalsozialismus alle Volksgenossen erfüllt. Für den Rundfunk arbeiten heißt, für die Partei und für den Führer arbeiten. Ob innerhalb oder außerhalb der Rundfunkhäuser. Wir sind eine Gemeinschaft von Kämpfern und dienen dem Nationalsozialismus. Und 1937 strich er das für die Rundfunksprecher noch einmal ganz besonders heraus. Reichsintendant Heinrich Glasmeier drückte sich 1938 folgendermaßen aus, so abgedruckt im gleichen Buch auf Seite 72. Dem schaffenden deutschen Volke Kraft durch Freude vermitteln, des Führers Sprachrohr sein, das sind die großen Aufgaben des Rundfunks. Wir Männer und Frauen in den Rundfunkhäusern wollen uns dieser Aufgabe würdig erweisen. Die Ziele der Verantwortlichen gehen aus diesen Zitaten deutlich hervor. Wie wirkte sich das also konkret aufs Programm aus? NS-Gedankengut sickerte bereits vor der Machtübernahme langsam in die Radioprogrammpolitik ein. Schließlich gab es völkisch gesinnte Mitarbeiter schon vor 33 im Rundfunk. Die Inhalte änderten sich dann jedoch deutlich nach der Personalsäuberung 1933. Oberflächlich schien alles erstmal gleich zu bleiben. Es gab weiterhin Nachrichten, Unterhaltungsmusik und die üblichen Spartensendungen wie Sport, Wirtschaft, Jugendfunk, Kinderfunk, Frauenfunk und so weiter. Auch die Programmschemata wirkten erst einmal recht vertraut. Im Zuhören und Gehörtwerden Buch ist das Programmschema des Deutschlandsenders von 1935 bis 40 auf Seite 103 abgedruckt, der per Langwelle übertragen wurde und daher deutschlandweit gehört werden konnte. Das Programm begann um 6 Uhr morgens mit 2 Stunden Morgensendung, das sich an alle richtete und Musik und Nachrichten brachte. Von 8 bis 13 Uhr gab es dann Programm speziell für Frauen, Kinder und Jugendliche sowie Landwirte, natürlich auch mit Musik. Von 13 bis 15.15 Uhr gab es dann ein allgemeines Mittagsprogramm für alle mit Nachrichten, Wetter, Wirtschaftsnachrichten, allgemeinen Informationen und Musik. Hierbei muss man wissen, dass in den 30er Jahren viele Menschen ihre Mittagspause noch zu Hause verbrachten. Von 15.15 Uhr bis 17.30 Uhr folgte ein Nachmittagsprogramm für Frauen, Kinder und Jugendliche mit viel Musik und einzelnen Vorträgen. Von 17.30 Uhr bis 20 Uhr gab es ein allgemeines Unterhaltungsprogramm für alle, von 20 bis 22 Uhr dann die bunten Abende und die anderen Primetime-Unterhaltungssendungen. Nach 22 Uhr folgten dann Sendungen für spezielle Interessensgruppen, zum Beispiel Klassikfans oder Literaturfreunde. Nachts gab es weiter Sendepause. Erst wenn man in die Tiefe geht, erkennt man die Unterschiede zum Rundfunk der Weimarer Republik. Der Kinder- und Jugendfunk wurde von der Hitlerjugend bzw. dem Bund Deutscher Mädel organisiert. Auf Seite 120 in Zuhören und Gehört werden gibt es ein Zitat zu den Zielen der HJ im Rundfunk. Der Hitlerjugendfunk will erziehen. Er will die Weltanschauung des Nationalsozialismus dem jungen Menschen schon in Herz und Seele hämmern. Unsere Sendungen erziehen unsere Kameraden, uns selbst und euch, die ihr hie und da einmal zufällig den Hitlerjugendfunk mithört. Ganz allmählich, ganz unbemerkt, zu der Weltanschauung des Nationalsozialismus. Auf Seite 124 findet sich das Äquivalent des BDM. Die Jungen werden zu politischen Soldaten und die Mädel zu starken und tapferen Frauen erzogen, die diesen politischen Soldaten Kameradinnen sein sollen und unsere nationalsozialistische Weltanschauung später in ihrer Familie als Frauen und Mütter leben und gestalten und so wieder großziehen eine neue Generation der Härte und des Stolzes. Wir wollen darum bewusst politische Mädel formen. Das bedeutet nicht Frauen, die später in Parlamenten debattieren und diskutieren, sondern Mädel und Frauen, die um die Lebensnotwendigkeiten des deutschen Volkes wissen und dementsprechend handeln. Der Jugendfunk machte allerdings nur 3-4% des Gesamtprogramms aus. Der BDM bekam sogar nur 30 Minuten pro Woche. Der Rest war für die männliche HJ reserviert. Die HJ sendete vor allem Programme über Rassekunde, Sport, Handwerk, Geschichte, Biografien von Vorbildern und über das Militär, aber auch Nachrichten und Musik. Es wurden auch Berufe vorgestellt, bei denen das Dritte Reich Nachwuchs benötigte. Die Hoffnung war, so Interesse zu wecken und diese Lücken zu stopfen. Der Frauenfunk war schon in der Weimarer Ära recht traditionell ausgerichtet. Auf Seite 106 gibt es folgendes Zitat von 1928. Für die Frau beantwortet der Rundfunk diese Fragen. Wie erziehe ich mein Kind? Wie kleide ich mich? Was koche ich morgen? Was kosten die Lebensmittel? Wie bilde ich mich weiter? Was gibt es Neues? Was gibt es für Neuerungen für den Haushalt? Im Dritten Reich übernahm die NS-Frauenschaft die Kontrolle über den Frauenfunk und vermittelte vor allem das von der NS-Weltanschauung propagierte Mutter- und Hausfrau-Image. Die NS-Propaganda erkannte schnell, dass man über den Rundfunk speziell Frauen ansprechen konnte, die man über Aktionen auf der Straße wenig erreichen konnte. Der Rundfunk wurde daher so organisiert, dass das Radio tagesbegleitend wirkte und die Frauen so möglichst viel Radio hörten. Folgendes Zitat auf den Seiten 110-111 illustriert dies besonders. Des Morgens, wenn sie, also die Hausfrau, den Mann für das Büro und die Kinder für die Schule versorgt hat, wird sie sich vielleicht zunächst einmal an der 8 Uhr Rundfunkgymnastik beteiligen. Beim Frühstück macht sie ihre Pläne für den Tag. Sie hat das Rundfunkgerät dabei eingeschaltet. Es ist gerade Zeit für die Frauenstunde. Sicher bringt sie einen praktischen Wink, ein Kochrezept, das die Hausfrau sich unbedingt merken muss, das sie am besten gleich ausprobiert. Bevor sie auf den Markt zum Einkaufen geht, hört sie vielleicht auch noch die Kleinhandelspreisnotierungen. Ist dann alles Nötige im Haus geschafft, wird es Zeit, sich um das Mittagessen zu kümmern, Kartoffeln zu schälen und Gemüse zu putzen. Sicher kommt sie mit der monotonen und mechanischen Beschäftigung schneller und froher zu Ende, wenn sie dabei Unterhaltungsmusik des Rundfunks zuhört. Ebenso wird es beim Spülen und Bügeln sein. Am Nachmittag, wenn die grobe Arbeit getan ist, kann sie sich mit einer Flickerei und Handarbeit beschäftigt vor den Lautsprecher setzen und in einem Vortrag neue Anregungen für Pflege und Erziehung der Kinder oder für die Lektüre eines Buches holen. Um 5 Uhr stellt sie den Nachrichtendienst ein, um sich über die neuesten Ereignisse in Politik, Wirtschaft und sozialem Leben zu unterrichten. Mit den Einkaufs- und Kochtipps konnte man den Konsum etwas lenken und die NS-Autarkiepläne unterstützen, sowie den Verbrauch von Mangelwaren drosseln. Ersatzprodukte, die man heimisch produzieren konnte, zum Beispiel gewisse Öle, konnte man so anpreisen. Hier lag also Kalkül dahinter, nicht nur primitive Propaganda. Auch bei den Bastel- und Handarbeitsstunden konnte man Materialien wie gewisse Stoffe empfehlen, die verfügbar waren und von solchen ablenken, die nur schwer zu beschaffen waren. Die Themen Ehe, Kinder- und Rassepolitik, also Kernelemente der NS-Ideologie, kamen natürlich nicht zu kurz. Der NS-Rundfunk ließ das Volk, ganz im Sinne Goebbels, auch bei brenzligen Situationen am Geschehen teilhaben. So gab es 1933 Sondersendungen zum Reichstagsbrand, zum Judenboykott und zur Bücherverbrennung. 1934 folgten Sondersendungen zum Röhmputsch. Als Reichspräsident Paul von Hindenburg 1934 starb und sich Hitler zum Führer und Reichskanzler selbst ernannte, war dies natürlich ebenfalls Sondersendungen wert. Sogar eine Live-Sendung aus dem KZ Oranienburg gab es, welche natürlich die Realität stark verzerrte, so aber der Bevölkerung genau das vermittelte, was die NS-Machthaber verstanden haben wollten. Trotzdem war der Unterhaltungsrundfunk und dort speziell die Musik weiterhin der dominante Teil des Radioprogramms. Laut einer Statistik auf Seite 101 war im Jahr 1935 Musik mit 61,6% absolut dominant im Rundfunk. Zweitplatziert waren Nachrichten mit 11,8%. 1937 lag Musik noch weiter vorne, mit einem Anteil von 69,3%. Großer Beliebtheit erfreuten sich auch Sportübertragungen. Nichts aber war beliebter als die bunten Abende, welche man sich als Vorläufer der großen Samstagabend-Unterhaltungssendungen vorstellen kann, die im deutschen Fernsehen zwischen den 60ern und 90ern liefen. Bei diesen Sendungen gab es Moderatoren, die durch die Sendung führten, es gab Sketche, Musiknummern und Studiopublikum, Film- und Radiostars hatten Gastauftritte und durch die Serialität der Sendungen erzeugte man Wiedererkennung und Vertrautheit bei den Hörern. Die Spitzensendung war das Wunschkonzert für die Wehrmacht, was erstmals im Oktober 1939 lief. Ein Vorläufer war das Wunschkonzert für das Winterhilfswerk, welches erstmals im Januar 36 lief und beeindruckende 5 Stunden Laufzeit hatte. Traf dies aber auch den Geschmack der Hörer? Bei Hörerumfragen in der Weimarer Republik hatten Musik und Nachrichten immer vorne gelegen. Im Dritten Reich gab es, wie in allen Autokratien und Diktaturen, aber keine freie Presse, die problemlos Umfragen hätte durchführen können. Aus Hörerzuschriften an Sender- und Rundfunkzeitschriften sowie den Meldungen aus dem Reich, die der Sicherheitsdienst SD für die NS-Herrscher zusammenstellte, geht jedoch hervor, dass Unterhaltungs- und Tanzmusik sowie Nachrichten und Vorträge aus dem Inland in der Beliebtheit weiterhin vorne lagen. Eine Befragung unter Fabrikarbeitern 1938-39 ergab, dass Arbeiter etwa 2,5 bis 3 Stunden am Tag Radio hörten und dabei vor allem die bunten Abende bevorzugten. Im Rundfunk wurden jüdische Musiker und auch Emigranten zensiert. Jazz wollte Goebbels gänzlich verbannen, jedoch gelang ihm dies nicht. Da die Musikrichtung einfach zu beliebt war, vor allem unter Soldaten, wurde sie unter dem Namen rhythmische Tanzmusik weiterhin in begrenztem Umfang gesendet. Der Radioempfang war aber nicht nur ein freiwilliges Angebot, sondern wurde von oben verordnet. Schulen und Betriebe bekamen eigene Radios, und wenn es bedeutsame Ereignisse wie zum Beispiel Hitlerreden gab, wurde die Arbeit eingestellt, damit alle zuhören konnten und letztlich auch mussten. Zu Hause war es riskant, bei Hitlerreden das Radio auszuschalten. Schließlich konnten nationalsozialistisch gesinnte Nachbarn einem später durch Denunziation das Leben schwer machen. Die Wehrmacht versuchte sich im Rundfunk besonders positiv darzustellen. Gerade in Zusammenarbeit mit der HJ gab es Spezialsendungen, die das Interesse der Jugend wecken sollten. Propagandaminister Goebbels hatte damit kein Problem. Als die Wehrmacht 1938 jedoch eigene Propagandakompanien aufbaute, die bei Manövern und Kriegseinsätzen berichten sollten und nicht mehr dem Propagandaministerium unterstellt waren, reagierte er wütend, musste sich damit aber letztlich arrangieren. Diese Kompanien hatten ihren ersten Einsatz im Herbst 38 beim Anschluss des Sudetenlandes. Wie auch in der Weimarer Zeit war es jedoch eine Herausforderung, die Höreranzahl zu erhöhen. An dieser Stelle muss man natürlich über den Volksempfänger sprechen. Der Volksempfänger, wie wir ihn kennen, ist ein quaderförmiges Radio mit den Maßen 39 x 28 x 16 cm und wurde bereits 1930 entwickelt, damals aber von der Industrie abgelehnt. Das Design stammte sogar schon aus dem Jahr 1928. Goebbels griff das Konzept jedoch auf und befahl die Produktion. Im Gegensatz zu anderen Röhrenradios, die durchaus zwischen 100 und 400 Reichsmark kosten konnten, war der Volksempfänger mit 76 Reichsmark geradezu spottbillig. Die Technik war zwar alt, aber ausreichend für den Empfang eines Regionalsenders über Mittelwelle und des Deutschlandsenders über Langwelle. Und mehr deutsche Sender gab es auch nicht. Der Empfang ausländischer Sender war zwar möglich, aber schwierig, da es kein fest verbautes Kurzwellenmodul gab. Der VE301 genannte Volksempfänger war jedoch ein Verkaufsschlager. Bereits an den ersten zwei Tagen nach der Markteinführung wurden über 100.000 Stück verkauft und das war nur der Startschuss für einen Verkaufsboom. 1938 kam der Kleinempfänger DKE38 für 35 Reichsmark auf den Markt. Dieser etwa halb so große Empfänger, Goebbels Schnauze genannt, war etwas leistungsschwächer, aber für den Empfang der deutschen Sender ausreichend. Abgerundet wurde diese NS-Radio-Offensive mit dem DAF-1011-Empfänger speziell für Betriebe. Insgesamt wurden rund 4,3 Millionen Volksempfänger und 2,8 Millionen Kleinempfänger bis 1943 produziert. Ein Drittel aller Radios in Deutschland waren am Ende Volksempfänger oder Kleinempfänger. Im Mai 1939 gab es insgesamt 12,5 Millionen angemeldete Rundfunkgeräte. In den 1930ern gab es noch ein starkes Stadt-Land-Gefälle beim Radiokonsum. Die Masse der Radiohörer wohnten in großen und mittleren Städten. Auf dem Land und in Arbeiterstädten, wie zum Beispiel den Städten in Oberschlesien und im Ruhrgebiet, gab es einigen Nachholbedarf, da die Menschen dort weder Zeit noch Geld für den Rundfunk hatten. Die günstigen VE301 und DKE38-Geräte halfen sehr, um dieses Gefälle zu verringern. Während in Arbeiterheimen das Radio meist in der Küche stand, wurde es in der Mittel- und Oberschicht oft im Wohnzimmer aufgestellt. Die technischen Spielzeuge der 1920er Jahre hatten sich mittlerweile zu optisch ansprechenden Geräten entwickelt. Die Masse der Hörer bevorzugte ein Holzgehäuse und versuchte das Radio, genauso wie heute den Fernseher, prominent zu platzieren und auszuschmücken. So gab es zum Beispiel spezielle Radiotische. In manchen Familien wurden Bilder von Hitler, Goebbels oder prominenten Sprechern wie Hans Fritzsche neben dem Radio aufgehängt. Um Ärmeren den Rundfunkempfang zu ermöglichen, gab es immer mehr Regelungen, um die Rundfunkgebühr zu erlassen. Am Ende wurde diese etwa 10% der Radiobesitzer erlassen. Arbeitgeber halfen bei der Finanzierung der Radiogeräte und die Stromindustrie nutzte den Radioboom, um die Elektrifizierung in der Fläche voranzutreiben. Zuletzt sollte ich vielleicht auch noch ein paar Worte zum Fernsehen im Dritten Reich verlieren. Schon die Weimarer Republik hatte Ende der 20er Jahre mit Fernsehversuchssendungen begonnen. Im Dritten Reich startete dann im April 1935 der erste Fernsehsender mit Namen Paul Nipkow seine Sendungen. Es liefen Wochenschauen und Filme. Das Programm war auf einige Stunden am Abend an ein paar Tagen in der Woche begrenzt. Der Empfang war in sogenannten Fernsehstuben möglich, die man sich in etwa wie kleine Kinos vorstellen kann. Fernsehgeräte für zu Hause gab es zwar, diese waren aber irrsinnig teuer und kaum zu finanzieren. Ein Fernsehvolksempfänger, der immerhin noch 650 Reichsmark kosten sollte, wurde zwar entwickelt, kam aufgrund des Kriegsbeginns jedoch nicht mehr wirklich zum Einsatz. Der Krieg bremste auch den Ausbau des Fernsehens aus, der eigentlich für die frühen 40er Jahre geplant war. So blieb das Fernsehen von 1935 bis 1944 auf den Großraum Berlin begrenzt, in dem Fernsehempfang über UKW möglich war. Während der Olympischen Spiele 1936 nutzten 100.000 bis 150.000 Menschen die Möglichkeit, die Spiele in den Fernsehstuben in Berlin und Potsdam zu verfolgen. Schätzungen zufolge gab es nur 200 bis 250 Fernsehgeräte in Privatwohnungen. Das Fernsehen sollte erst nach dem Krieg seinen Siegeszug antreten.
Abschlussworte.
Der Rundfunk im Dritten Reich vor dem Krieg weist Kontinuitäten in der Programmstruktur und den unterhaltenen Inhalten auf, allerdings gibt es signifikante Unterschiede in der Organisationsstruktur, weg vom Föderalen hin zum Zentralen. Zudem wurde die politische Neutralität vollständig aufgegeben zugunsten der NS-Ideologie. Die Propaganda war erst ziemlich direkt, ab 1934 dann jedoch zunehmend subtiler und eleganter. Im Gegensatz zu demokratischen Politikern verstand Goebbels recht schnell die Bedeutung des Massenmediums Radio und forcierte seinen Ausbau und Einsatz für die NS-Ideologie. In den Friedensjahren war er damit sehr erfolgreich, sowohl im Inland wie auch im Ausland, wie wir in der nächsten Episode sehen werden. Erst im Krieg bekam der Rundfunk Probleme, als er die Schwierigkeiten schönredete und dadurch seine Glaubwürdigkeit verlor. Für unsere heutige Zeit ist es wichtig zu verstehen, wie der ehemals neutrale Rundfunk in eine Stütze des NS-Regimes umgewandelt wurde. Ein massiver Personalwechsel, eine Prioritätenverschiebung, weg von Fähigkeit hin zu Loyalität, sowie das Ende von Pluralismus und stattdessen Einheitsbrei bei der Programmgestaltung markierte den Beginn des NS-Rundfunks. Gab es vorher Inhalte, die die politische Mitte sowie die gemäßigte Rechte und Linke repräsentierten, gab es nun nur noch NS-Inhalte. In der nächsten Episode über den Rundfunk in Deutschland wird es vor allem um das Ausland gehen, die Wechselwirkung mit den Rundfunkdiensten anderer Länder sowie den Einsatz des Rundfunks bei Schlüsselereignissen wie dem Anschluss des Saargebietes, der Militarisierung des Rheinlandes und den Anschlüssen von Österreich und dem Sudetenland. Wir werden zudem von den Auslandsrundfunkdiensten Deutschlands und anderer Länder hören.
Vielen Dank fürs Interesse.